Ich möchte noch mal ganz kurz anknüpfen an das, was Claudia eingangs gesagt hat, wie diese Predigt zu verstehen und einzusortieren ist. Wir Christen haben ja im Grunde, sagen wir, zwei ganz grob gesprochen Perspektiven von dem, wie Gott zu uns spricht. Er hat nämlich 2.500 verschiedene Möglichkeiten im Detail, aber im Groben gesprochen zwei verschiedene Varianten. Die eine, und das ist die ganz zentrale, die entscheidende, ist die Perspektive, die Offenbarung in Jesus Christus. Er ist das lebendige Wort und ist das Mitte und das Zentrum unseres Glaubens. Das ist gewohnt für die allermeisten von uns, das zu hören. Heute hören wir aber eine weisheitliche Predigt. Das ist die zweite Art und Weise, wie Gott zu uns sprechen kann, nämlich sozusagen durch das, welche Dinge, welche Weisheiten er in seine Welt, in seine Schöpfung hineingelegt hat. Menschen beobachten sozusagen Gesetzmäßigkeiten in allen Bereichen unseres Lebens, nichts ausgenommen, und verstehen auch darin das Reden Gottes zu uns. Das ist das, was die Bibel, Claudia hat vorher die beiden Bücher genannt, vor allen Dingen das Buch der Sprüche, Predigerbuch, wir haben auch in Hiob weisheitliche Texte, und Jesus selbst bezieht sich immer auch wieder auf solche Lebensweisheiten, sodass ihr jetzt versteht, von woher diese Predigt kommt. Okay. Es geht also um unseren Fokus. Genauer darum, was Fokus meint und warum wir diesen Fokus so oft in unserem Leben verlieren. Und noch wichtiger, wie wir ihn wieder gewinnen. Kurz, wie wir uns fokussieren können auf das, was wirklich zählt in unserem Leben. Und diese Frage stellt sich sowohl für Christen, und für einen Christen, der im besten Fall gottfroh lebt. Und es stellt sich auch für den Nichtchristen, der womöglich gottlos und trotzdem glücklich lebt in seinen Augen. Für beide Arten von Menschen stellt sich diese Frage. Mit oder ohne Gott, wie geht ein fokussiertes Leben? Es gibt eine Geschichte über den Erfinder des Schachs. Vielleicht kennen die schon manche von euch, sie spielt vor ziemlich langer Zeit in Indien. Der Legende nach war der König von diesem neuen Spiel, als er davon gehört hat, so begeistert, dass er dem Erfinder dafür ein großes Geschenk machen wollte. Was wünsche er sich, fragte ihn der König, Ländereien oder irgendwie ein prachtvolles Haus oder irgendwie sowas. Sein Wunsch sei viel einfacher, meinte er. Er wünsche sich lediglich Reis. Nur Reis? Wie bescheiden, dachte der König. Doch solle er auf das erste Feld nun dieses Schachbrettes ein Reiskorn gelegt werden. Auf das zweite zwei Reiskörner, auf das dritte vier, auf das vierte acht und immer so weiter. Der König war ziemlich erstaunt über ein so bescheidenes Ansinnen und stimmte gerne zu. Über die Anzahl der Reiskörner hatte sich jener König keine weiteren Gedanken gemacht. Das Schachbrett hat 64 Felder. Wie viele Reiskörner bekommt der Bauer, wenn sich die Zahl mit jedem Feld verdoppelt? Bevor ihr euch Handys rausholt oder irgendwo googelt oder irgendwie irgendwelche Rechnungen anstellt, irgendwelche Schätzungen, ich sag's euch in Worten, ich versuch's mal abzulesen, in Worten. 18 Trillionen 446 Billiarden 744 Billionen 73 Milliarden 709 Millionen 531.615 Reiskörner. Das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr, als die meisten von euch auf Anhieb geschätzt hätten. Um diese Zahl nun in Verhältnis zu setzen, damit wir was damit anfangen können, sage ich euch, ein Kilo Reis besteht aus circa 40.000 Körnern. In einem 25 Kilo Reissack sind etwa 1 Million Reiskörner. Jetzt kann ich ausrechnen, wie viele Säcke in 18 Trillionen stecken. Okay, in dieser Predigt geht es nicht um Mathematik. Es geht um dein Leben. Die Pointe der Reisgeschichte ist nicht die astronomische Summe, die am Ende steht, sondern das, was zuvor geschieht, bevor es zu dieser enormen Summe kommt. Das eigentliche Geheimnis findet sich auf den ersten Feldern des Schachbretts. Hätte die Geschichte nicht mit einem, zwei, vier und acht Körnern begonnen, hätte niemand diese ersten Körner gelegt, diese ersten entscheidenden Körner gelegt, dann wäre nichts Besonderes passiert. Es geht darum, das erste Korn auf das Spielfeld zu setzen, dann das zweite, dann vier und so weiter. Das ist das Geheimnis eines fokussierten Lebens. Es wird nicht immer schwieriger, sondern du lernst einen stetigen Mechanismus kennen, der sich selbst verstärkt. Und diesen Mechanismus hat Gott in seiner Weisheit in seine Schöpfung hineingelegt. Und das, was am Anfang steht und was uns hilft, unsere Reiskörner auf das Spielfeld des Lebens zu setzen, ist eben Fokus, Fokussierung. Manche stellen sich vor, vielleicht vor allen Dingen von den Jüngern, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich euch damit Unrecht tue, manche stellen sich vor, in den Tag hinein zu leben, sei ein einziger schöner Lebenstraum. 2 Wochen lang am Strand chillen und schon vormittags irgendwelche Trinks serviert zu bekommen. Das kann schon mal richtig gut sein. Doch stell dir vor, du solltest 2 Jahre so verbringen. Spätestens nach einem Monat wäre dir todlangweilig. Und es ging dir übrigens auch emotional nicht gut. Denn das unstrukturierte Leben ist ein Leben, an dem du immer mehr Kraft und Widerstandsfähigkeit verlierst. Die Hemmung, den nächsten Schritt zu gehen, wird immer größer. Du wirst mit deinem Leben unzufrieden sein. Fokus hingegen bringt mehr Energie und Ruhe in dein Leben. Im uralten Buch der Sprüche, wir sind in der Weisheit, ja? Gibt es einen interessanten Satz, der heißt: Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Oder in einer anderen Übersetzung: Ohne Vision verwildert das Volk. Was auf ein ganzes Volk zutrifft, stimmt auch für jeden und jede von uns, stimmt für jeden Lebensbereich. Übrigens, verwildern ist ein Wort aus dem Ackerbau und dem Garten, das werden viele von euch kennen. Es bedeutet, dass zu vieles wächst, aber nicht das, was man eigentlich möchte. Dann ist ein Garten ziemlich verwildert. Deswegen ist meine Mutter auch brutal stolz, wenn fremde Leute in ihrem Garten vorbeilaufen und das Gegenteil sagen von dem, was verwildert wäre. Also ein Garten, um den man sich kümmert, wird Unkraut hervorbringen, aber keine Erdbeeren, Gurken und Tulpen. Und das Wichtigste, das kostet nicht mehr Kraft, sondern es bringt Kraft. Denn Vision setzt Kraft frei, Fokus setzt Kraft frei. Bist du hingegen ziellos, verschwendest du Kraft. Was du aber auf jeden Fall brauchst, ist Fokus. Fokussierung ist die Kraft, Schritte umzusetzen und heute damit zu beginnen. Fokus ist also, lass mich so sagen, Fokus ist dein Freund. Im Folgenden stelle ich dir 3 Geheimnisse vor, die du verstehen musst, um Fokus in deinem Leben zu aktivieren, um wirklich weise zu leben. Weise zu leben. Das gilt für ein Leben mit Gott und es gilt auch für ein Leben ohne Gott. Geheimnis 1. Im Flow oder in der Gewohnheit. Das Geheimnis der Geschichte vom Schachbrett ist, die Verdoppelung der Reiskörner bringt immer mehr Reiskörner, wenn man einmal damit angefangen hat. Es ist eine Entscheidung, das erste Reiskorn zu legen. Doch die Entscheidung bringt ein Ergebnis hervor und dieses Ergebnis verdoppelt sich sozusagen. Genauso ist es mit dem Fokus. Sich zu fokussieren ist zunächst eine Entscheidung, die mich vielleicht etwas kostet. Auf den ersten Blick fühlt es sich vielleicht anstrengend an, sich etwas zu suchen, etwas zu haben, wo ich sage, darauf möchte ich jetzt meinen Fokus legen. Und ihr merkt, es können sehr viele unterschiedliche Themen sein. Such dir mal vielleicht dein Thema für heute aus, wo du sagen würdest, da wäre es vielleicht mal ganz gut, den Fokus hinzulegen, egal welches. Du fühlst dich, wenn du damit anfängst, hoffentlich irgendwann besser, schwungvoller, wenn du einen Schritt weitergekommen bist. Aber entscheide dich, an diesen Punkt, dieses erste Reiskorn zu legen. Energie und Motivation kommen meistens nicht von alleine, sondern sie kommen, indem du etwas aktiv beginnst. Der Trick besteht darin, das Reiskorn immer nur auf das nächste freie Feld zu legen. Die Millionen von Reiskörnern kommen irgendwann, doch nicht am Anfang. Die Kunst besteht also darin, dass du dich selbst förderst, aber nicht überförderst. Dass du Übung darin bekommst, Reiskörner aufs Feld zu legen. Ist gar nicht so kompliziert. Psychologen nennen das, wenn man das regelmäßig tut, man kommt in einen Flow. Jesus nennt es Gewohnheit. Im Lukas-Evangelium steht von Jesus, und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgezogen worden war, und er ging, fokussiert, nach seiner Gewohnheit am Tag des Sabbats in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Wir unterhalten uns heute quasi nicht das, was er vorgelesen hat, sondern wir orientieren uns mal an einer Gewohnheit Jesu. Also, das erste Geheimnis, Flow oder die Gewohnheit. Beginne, ein Reiskorn zu legen. Zweites Geheimnis, du wirst der Mensch, du wirst, was du tust. Es gibt manchmal so eine Redewendung, die hört man immer mal wieder und die meint irgendwie so die komplette Freiheit bei manchen. Sei einfach du selbst. Sei einfach du selbst. Genau betrachtet ist ein ziemlich blöder Spruch, finde ich. Genau betrachtet ist es allerdings ein schlechter Ratschlag. Sei einfach du selbst. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Anne ist Kaffeetrinker und leider viel zu oft unpünktlich. Bedeutet der Spruch nun, sei einfach du selbst, also dass es okay ist, wenn eine ihrer Freunde regelmäßig warten lässt, weil sie wieder einmal zu spät losgegangen ist? Sei einfach du selbst. Oder bedeutet es, dass Anne darauf bestehen sollte, Kaffee zu bekommen, wenn es bei einer Einladung nun mal nur Tee gibt? Sei einfach du selbst. Auf dem, wie wir sind, folgt eben noch lange nicht, wie wir uns verhalten sollen. So bin ich nun mal, sagen dann manche. So bin ich nun mal. Könnte eine ziemlich faule Ausrede sein, wenn es darum geht, sich zu verändern. Und ob ich pünktlich oder unpünktlich bin, hängt von meiner eigenen Entscheidung ab. Ein anderes Beispiel, was ich sehr eindrücklich fand. Manuel hat Malerei studiert. Im ersten Semester hat er in der Kunstakademie den typisch Alt-68er Lehrer, der wenig von klassischer Kunst hielt. Sein Ideal war Kreativität, in der jeder sich selbst so ausdrücken sollte, wie er ist. Klingt modern, ist es auch. Und vieles daran bestimmt auch hilfreich, doch es gab da einen Haken. Manuel sollte einfach anfangen zu malen und dabei ganz er selbst sein. Das Problem schildert er heute so. Ich wollte aber gar nicht ich selbst sein. Denn ich selbst war zu diesem Zeitpunkt jemand, der nicht malen konnte. Ich wollte jemand werden, der malen kann. Manuel wechselte schließlich die Ausbildungsstätte, studierte klassische Malerei an einer Akademie in Florenz. Seine eindrucksvollen Ölgemälde tragen heute ganz unverwechselbar seine eigene Handschrift. Und zwar mehr, viel mehr, als bei seinen ersten Skizzen der Fall war, die er vor seinem Studium angefertigt hatte. Jahrelang war er ziemlich unbekannt, doch er malte Bilder von großer Schönheit und innerer Kraft. Im Jahr 2025 gewann er schließlich unter 1000 anderen Künstlern eine einzigartige Auszeichnung. Er wurde auserkoren, den Kreuzweg Jesu im Petersdom in Rom zu malen. Manuel. Er ist zu einem echten Künstler geworden. Er wurde also zu dem, was er tat. Das zweite Geheimnis ist, durch das, was wir tun, formen wir uns. Das, was du tust, prägt und formt dein komplettes Leben. Der Maler wird Maler, indem er malt. Die professionelle Läuferin wird zur Läuferin, indem sie eine ganz bestimmte Sportart praktiziert. Das bedeutet nicht, dass wir nur Maler oder nur Sportlerin sind. Doch das, was wir sind und werden, hängt ganz maßgeblich damit zusammen, was wir tun. Also ist die Frage, was tue ich in meinem Leben, eine ziemlich wichtige Frage. Niemand wird klug geboren, sondern Klugheit erwerben wir. Ob sich jemand mäßigen kann, entscheidet sich daran, ob er tatsächlich seine Impulse kontrollieren kann. Indem sich jemand mäßigt, wird er maßvoll. Indem man liebevoll handelt, wird er ein liebender Mensch. Indem jemand Widerstände überwindet, gewinnt er an Stärke. Einfacher ausgedrückt noch einmal, du wirst der, was du tust. Und auch das Gegenteil stimmt. Sportlich wird man nicht, indem man ein Buch über Sport liest, sondern nur, indem man Sport treibt, und zwar wieder und wieder. Nur Wiederholung führt zur Meisterschaft. Nochmals ganz kurz zu unseren Gewohnheiten zurück. Bei den jungen Leuten ist gerade so ein Trendthema, das heißt Habits, nichts anderes als Gewohnheiten. Mit kleinen Gewohnheiten die Ziele zu erreichen. Gewohnheiten, die vermeintlich klein sind, aber eine irre Wirkung haben. Gewohnheit wird aber etwas nur, wenn wir es wieder und wieder tun. Jesus, nach seiner Gewohnheit, ging in den Tempel. Also, wenn du ein gewohnter Tempelbesucher werden willst, mach Sonntag zu deiner festen Gewohnheit. Eintagsfliegen sind keine Erfolgsbringer. Das Wort Habits kommt übrigens von habitare, wohnen. Es geht also um etwas, was für uns so alltäglich geworden ist wie die eigene Wohnung, Gewohnheit. Was für ein Mensch möchtest du sein? Wie möchtest du in Erinnerung bleiben? Wie möchte Gott, dass du bist? Fokus als Schlüssel zu unseren Gewohnheiten. Dritter Fokus. Fokus, fokussiert Leben, macht furchtlos oder gelassen. Multitasking ist das neue Normal in heutiger Zeit. Es wird immer noch so ein komischer Satz als Frauen, als dass Frauen besser wären im Multitasking. Nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen müssen wir dem leider jetzt, nein, lassen wir an dieser Stelle. Aber Multitasking, und wir merken das in ganz vielen Bezügen unseres Lebens. Multitasking. Auf dem Weg zur Arbeit, in der U-Bahn, eine Ferienwohnung buchen. Während der langweiligen Vorlesung auf Social Media über die US-Politik diskutieren und Fitnesstipps googeln, während das Kleinkind im Sandkasten spielt. Wir machen fast immer mehr als eine Sache gleichzeitig, vor allen Dingen die Jüngeren und die im mittleren Alter auch schon. Bei anspruchsvollen Tätigkeiten leidet Qualität und Tempo. Wenn wir mehrere Aufgaben zeitgleich erledigen, brauchen wir insgesamt länger und arbeiten weniger gut. Interessant finde ich, wo Multitasking jetzt in der Schöpfung vorkommt, von Gott eingerichteter Schöpfung vorkommt. Etwa bei Beutetieren in freier Wildbahn. Habt ihr das schon mal beobachtet? Ein Vogel, Gottes Schöpfung, ein Vogel. Wir beobachten die Schöpfung und lernen daraus, um in unserem Leben weise zu werden. Ein Vogel muss den Kopf ständig bewegen und kann nur wenige Sekunden an einer Stelle sitzen bleiben. Sonst ist die Gefahr zu groß, warum macht er das, von einem Raubtier erwischt zu werden. Der hektische Blick des Multitaskings ist das typische Verhalten eines Tieres, das Angst hat. Nur weil es ständig in Lebensgefahr ist, muss ein Beutetier alles gleichzeitig im Blick behalten. Wenn es einmal nicht tut, dann kann es sein, das war's. Der Adler und der Leopard dagegen fixieren genau einen Punkt. Das Raubtier fokussiert seine Beute. Der etwas blutrünstig anmutende Vergleich aus dem Tierreich funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Sich auf etwas zu fokussieren, reduziert die Angst. Unser Gehirn schaltet den Beutetiermodus aus, wenn wir aufhören, in alle Richtungen gleichzeitig zu blicken. Gott hat das so installiert. Beides. Jüngere, vielleicht stimmt es wieder nicht, was ich jetzt sage, leben und leiden in einem Zeitalter der Ablenkungen. Ich weiß nicht, ob ihr gerade eigentlich da seid. Oder abgelenkt, wodurch auch immer. Tausende Stimmen und Meinungen prasseln auf uns ein. Eine der größten Ängste von uns Menschen ist die vor negativer Bewertung und Ablehnung durch andere. Am Handy-Display jede Mitteilung aufleuchten zu sehen, alle News sofort zu lesen, kurz das normale digitale Multitasking. Wisst ihr, was uns das macht, was es mit uns macht? Es lähmt. Und es lässt uns ängstlicher werden, weshalb unser Gehirn ist in der langen Entwicklungsgeschichte der Menschheit darauf optimiert worden, auf Gefahren zu reagieren. Auch wir Menschen, nicht nur die Beutetiere. Es raschelt im Unterholz, es könnte eine Schlange sein. Ein potenziell gefährliches Störgeräusch hat sofort unsere ganze Aufmerksamkeit. Einmal ploppt das Ding auf. Sofort. In einem unbekannten Dschungel hat diese Einstellung unseres Wahrnehmungsapparates ebenso seine Berechtigung wie bei den Beutetieren in freier Wildbahn. Doch am Schreibtisch oder bei der Arbeit, im Moment sozusagen, bewusster Entspannung ist derartiges Multitasking kontraproduktiv. Fokus bedeutet deshalb Störungen minimieren. Das wäre Lebensweise. In unserer Zeit, in der wir leben, müssen wir darauf achten, Störungen zu minimieren. Sonst geraten wir aus dem Fokus. Wir können lang beten, Herr Jesus Christus, schenk du mir wie einen neuen Fokus auf dich. Wenn wir das mit dem Handy nicht hinkriegen, wie soll das dann gehen? Wir kommen wieder von Jesus, dem Kern unseres Glaubens, in die Weisheit zurück. Wie ist es klug, sozusagen damit umzugehen? Störungen minimieren. Wer Störungen minimiert, dessen Ängste werden schwächer und sein Leben kann gelassener werden. Wie wichtig Fokus im Sinne der Aufmerksamkeit ist, zeigt ein anderes Beispiel, das so klassischerweise ja auch immer traktiert wird. Denk mal an eine Freundin, die mit dir beim Essen ist. Du erzählst etwas, ihr guckt sie die ganze Zeit an und sie ist woanders. Ihr wisst wo, am Handy oder beim Kellner oder auf das Pärchen nebenan. Furchtbare Kommunikation. Wir sagen dann oft, dass jemand nicht ganz da ist. Physisch ja, aber nicht wirklich präsent. Fokus ist aber wichtig. Präsent sein für mich. Präsent sein für Gott. Fokussieren bedeutet, präsent zu werden, da zu sein, wo wir jetzt sind. Ich lese gerade regelmäßig in dem ökumenischen Bibelleseplan, das 5. Buch Mose. Wie oft lese ich da, höre Israel. So beginnt es, ganz oft. Höre Israel. Fokus auf Gott. Höre. Wie schwer das sein kann. Auf metaphorische Weise drückt Jesus das in der Bergpredigt übrigens auch aus. Jesus ist auch ein sehr weiser Mensch. In Matthäus 6 heißt es, das ist ein etwas komplizierter Satz, wo man eigentlich länger drüber nachdenken müsste, machen wir es heute aber nicht. Das Licht des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge gesund ist, wird dein ganzer Leib Licht sein. Etwas freier Übersetzte könnte man sagen, das, worauf du blickst, prägt dich. Worauf dein Fokus gerichtet ist, wird dein ganzes Leben prägen. Es ist immer verlockend, oder manches Mal nur verlockend, immer im jetzigen Augenblick zu leben, was heute in ist, was die Leute heute sagen. Doch langfristig ist das meiste davon ziemlich belanglos. Was interessiert mich die Zeitung von gestern? Auch hier hilft wieder die Geschichte mit dem Schachbrett. Die ganze Kraft liegt in der Beständigkeit. Zwischen dem dritten, vierten Schachfeld sieht man noch nicht viel Unterschied. Da liegen eben 4, 8 oder 16 Reiskörner. Aber danach, irgendwann werden es 32.768 Reiskörner oder 262.144. Wir überschätzen meist, was in einem Jahr möglich ist. Doch unterschätzen wir, was in 7 Jahren möglich ist. Stell dir vor, du hättest eine bestimmte Sache seither beständig immer weiter durchgezogen. Die Wirkung wäre riesig. Stell dir vor, du fängst heute an zu glauben. Und du würdest 7 Jahre lang glauben. Und es wäre dir täglich die Herausforderung eines jeden Tages, an Gott zu glauben. Wo ständest du dann in 7 Jahren? Grundsätzlich gilt, Geschwister, das wäre weise, grundsätzlich gilt, du erntest in der zweiten Lebenshälfte in der Regel das, was du in der ersten Lebenshälfte gesät hast. Das, was du säst, sagt die Bibel sehr weise, das wirst du ernten. Fest steht, dass jeder von uns vor der Entscheidung steht, was für ein Mensch er sein möchte. Wenn ich erwarte, dass das Leben mir etwas zurückbringt, was ich mir eigentlich irgendwie schulde, laufe ich Gefahr, bitter und neidisch und egoistisch zu werden. Wenn ich aber davon ausgehe, dass ich eine Aufgabe auf dieser Welt habe, zu der Gott mich ruft, dann möchte ich erwartungsvoll und dienstbar sein. Ich komme zum Schluss. Jesus adressiert einmal einen atemberaubenden Fokus. Atemberaubend. An dem ich versuche, mein Leben auszurichten. Es ist seine Idee, wie Leben geht, wie Leben gelingt. Ich wollte mal diesen Fokus hören. Es soll euch zuerst, Fokus, zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch all das Übrige dazugegeben. Jesus betont hier, zuerst Fokus, zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit suchen. Das heißt, Jesus fordert auf, das eigene Leben an den Werten und Zielen Gottes, an Gott selber auszurichten. Wer sein Leben an Gott ausrichten darf, und das wäre sozusagen das, was da drin steckt, darf sorgenfrei darauf vertrauen, dass Gott für die anderen grundlegenden Bedürfnisse sorgt, das Übrige dazu gibt. Boah, ich weiß noch genau, als ich diesen Satz zum ersten Mal gelesen habe, ganz bewusst. Es war nämlich der Slogan, der Werbetext der Ausbildungsstätte der Evangelischen Missionsschule in Unterweissach, in der ich meine Ausbildung gemacht habe. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all das andere zufallen. Ein Spendenwerk weiß, dass ihr darauf angewiesen ist. Ich finde diesen Fokus enorm. Und Jesus war auf diesen Fokus, auf diese Perspektive fokussiert. Das wäre weise, das wäre klug für unser Leben. Amen.